Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim letzten Info im November auf Rabe. Heute geht es um diese Themen. Die Migros setzt auf Datensammeln statt auf Hilfe für Bedürftige. Neue Regeln stürzen Solikarte für Flüchtlinge in die Krise. Alle kriminellen Männer sollen ausgeschafft werden. Die Basler Partei FUK startet eine Initiative mit Augenzwinken. Und im Radioblog erklärt Willi Egloff, warum die Annahme der Gurlitz-Sammlung durch das Berner Kunstmuseum eine grosse Chance ist. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Auch gestern entschied sich das Schweizer Parlament wieder einmal im Interesse einiger weniger Wirtschaftsleute. Wer in der Schweiz Geld waschen oder Steuern hinterziehen will, soll immer noch ein grosses Schlupfloch dafür haben, nämlich Bargeldzahlungen. Der Nationalrat hat sich gestern gegen die Empfehlungen von Bundesrat, Ständerat und der Internationalen Geldwäsche-Taskforce GAFI gestellt. Diese sahen vor, dass Bargeldzahlungen über 100.000 Franken verboten würden und dass eine Sorgfaltspflicht für Handelsunternehmungen eingeführt wird. Eine knappe Mehrheit des Nationalrats mit den Stimmen von SVP, FDP und CVP hat sich gegen die Regeln ausgesprochen und das Geschäft an den Ständerat zurückgewiesen. Wenn das Geldwäschereigesetz nicht verschärft wird, drohen der Schweiz neue internationale Sanktionen. Heute, vor genau 40 Jahren, hat die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK unterzeichnet. Gestern sprach sich Justizministerin Simonetta Sommaruga im SRF klar dafür aus, die Schweiz müsse an der EMRK festhalten. Nur so könne die Schweiz mithelfen, dass in ganz Europa die Menschenrechte eingehalten würden. Erst kürzlich hat sich SVP-Bundesrat Ueli Maurer gegen die EMRK ausgesprochen. Seine Partei SVP will sogar eine Initiative gegen die EMRK starten. Würde die Schweiz aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen, könnte der Schutz der Menschen und der Menschenwürde in der Schweiz unter Umständen nicht mehr garantiert werden. Google gerät ins Visier des EU-Parlaments, das berichten verschiedene Medien. Es hat gestern die sogenannte Entschließung beschlossen, das heißt die Verflechtung von Suchmaschinen und kommerziellen Angeboten soll entwirrt werden. Bedeuten könnte das, dass Google dann nicht mehr eigene kommerzielle Angebote zu oberst bei Internet-Suchresultaten platzieren dürfte. Im Moment ist dieser Beschluss nicht bindend und rechtskräftig. Er könnte allerdings ein erster Schritt sein, US-amerikanische Internetkonzerne im europäischen Markt in die Schranken zu weisen. Das Ölkartell OPEC hat gestern in Wien getagt. Es will im Moment nichts gegen den sinkenden Ölpreis unternehmen, berichten verschiedene internationale Medien. Ausgelöst wurde der Zerfall des Ölpreises unter anderem durch eine wachsende Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt. Insbesondere die Fracking-Technik in den USA hat zu einem neuen Ölrausch geführt. Die traditionellen Ölmächte aus dem Nahen Osten verlieren an Macht. Besonders betroffen vom Sinken des Ölpreises sind Länder und deren Bevölkerung, die fast ihre ganze Wirtschaft auf den Handel mit Öl ausgerichtet haben, worunter Russland, Venezuela und Nigeria. Und wir kommen noch zum Wetter. Viel Sonne gibt es auf den Bankkonten der Superreichen in der Schweiz. Die Zeitschrift Bilanz veröffentlichte gestern ihre traditionelle Top-300-Liste. Die 300 reichsten Multimillionäre und Multimilliardäre sind im letzten Jahr noch einmal 25 Milliarden Franken reicher geworden. Zusammen besitzen sie über eine halbe Billion Franken, mehr als das Schweizer Bruttoinlandprodukt. Viele bezahlen dafür nur wenig Steuern, weil sie Schlupflöcher wie die Pauschalbesteuerung nutzen dürfen. Weniger sonnig sieht es für die Normalsterblichen in unserer Region aus. Heute und am Wochenende verdeckt zäher Hochnebel meist die Sonne. Es bleibt trocken und wird höchstens 8 Grad warm. Ideales Wetter also, um noch einmal in Ruhe das Abstimmungsmaterial anzuschauen und abstimmen zu gehen. Die nächste Woche und somit der Dezember beginnen wechselhaft. Zwar kann sich vermehrt die Sonne zeigen, dafür ist auch mit Regen zu rechnen. Und es wird voraussichtlich merklich kühler. Die Höchsttemperaturen nähern sich dann langsam dem Nullpunkt.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
So tönt es, wenn sich eine bunte Mischung unserer liebsten Schweizer Popstars tummeln. Francine Jordi, Jael, Luca Haini, Peter Reber, Gilbert Kess und Co. singen für Bedürftige und verhelfen der Migros zu einem guten Image. Wer den Song bei der Migros kauft, unterstützt die Ärmsten dieser Welt. Zynisch scheint das, wenn wir die Situation der sogenannten Soli-Karte anschauen. Das System wäre eigentlich einfach und effizient. Mit der anonymen Karte konnten Mann und Frau in der Migros einkaufen und Cumulus-Punkte auf einem Soli-Konto sammeln. Das Geld und die Gutscheine wurden dann benutzt, um Flüchtlinge und Sans-Papiers in der Schweiz zu unterstützen. Allerdings konnte die Migros wegen dem anonymen Punktesammeln weniger gute Konsumenten- und Konsumentinnenprofile herstellen und wies die Karte in die Schranken. Neu muss pro Haushalt eine eigene Cumulus-Karte eingerichtet werden, mit einem Vermerk, dass man die gesammelten Punkte dem Soli-Kartenkonto zuschreiben will. Diese komplizierte Umstellung hat Konsequenzen. Die Cumulus-Punkte auf dem Soli-Kartenkonto nahmen in einem Jahr um einen Drittel ab. Karin Bachmann hat bei Deborah Buess nachgefragt, wie es aktuell um das Projekt Soli-Karte steht.
Ja, momentan ist ein starker Rückgang passiert von den Einnahmen der Soli-Karte, der solidarischen Cumulus-Karte. Und zwar sind wir aktuell auf etwa 8.000 Franken, die wir jetzt innerhalb von 2 Monaten gesammelt haben und Nothilfebezüger und Bezügerinnen und Sans-Papiers weitergeben können. Vor gut einem halben Jahr, etwas mehr, waren wir noch auf 30.000 Franken.
Zuerst hattet ihr, wie gesagt, einen großen Erfolg mit der Soli-Karte, konntet Punkte sammeln und diese Migros-Bonds an Flüchtlinge weitergeben. Was hat es denn jetzt für Konsequenzen, dass ihr solche Einbußen hattet in letzter Zeit?
Ja, die Konsequenzen sind ganz klar. Wir können weniger Cumulus-Bonds, also sprich eigentlich Bargeld, das man in der Migros einlösen kann, weitergeben an Flüchtlinge, Sans-Papier und Nothilfebezügerinnen und Bezüger. Das heißt, es gibt Familien, die jetzt jahrelang immer unterstützt wurden, zum Beispiel durch 50 Franken in der Woche, die jetzt auf das verzichten müssen. Wir bedauern das sehr, weil diese Personen wirklich unter dem Existenzminimum leben und jetzt noch in einer noch prekäreren Situation sind. Aber wir können nichts machen und nur hoffen, dass viele Personen jetzt weiterhin fleißig Werbung machen und darauf aufmerksam machen, dass es die alte Soli-Karte nicht mehr gibt und dass es aber die neue Version quasi gibt und dass wir damit dann schlussendlich wieder diese Hilfe leisten können, flächendeckend in der Schweiz.
Dieses anonyme Punktesammeln ist mit dieser Karte nicht mehr wirklich möglich. Wie läuft die Soli-Karte denn jetzt im Moment?
Also uns war es auch ein großes Anliegen, dass man weiterhin anonym sammeln kann. Jedoch konnten wir es nicht durchsetzen in den Diskussionen mit der Migros, dass sie uns das weiterhin erlaubt. Wir finden das nach wie vor sehr schade, weil wir auch Probleme haben mit diesen Datensammlungen. Was wir aber unbedingt betonen wollen, ist, dass die Cumulus-Karte eine Haushaltskarte ist. Das heißt, nicht jede Person muss eine machen, sondern pro Haushalt, also pro kleine Gruppe. Das heißt, es ist doch noch nicht ganz personalisiert und wir hoffen, dass die Personen das auch ausnutzen und somit dieser Datensammlung ein bisschen entgegenwirken, respektive, dass das wenigstens ein bisschen verwischt wird.
Soweit Deborah Buss, Initiantin der Solikarte. Mehr Infos zur Solikarte finden Sie online auf www.solikarte.ch. Dort kann die Karte zum Punktesammeln für Flüchtlinge und Sans-Papier auch direkt bestellt werden.
Rabe Info.
Alle kriminellen Männer ausschaffen. Diese Forderung, verpackt in eine politische Initiative, sorgt für großes mediales Interesse. Sogar die deutsche Zeitung Welt berichtete über die neueste Schweizer Initiative. Und die Initiative ist legal. Sie wurde Mitte November im Bundesblatt veröffentlicht. Der Künstler Christian Müller hat für den Initiativtext eine einfache Methode angewandt. Er nahm den Text der Ausschaffungsinitiative der SVP und ersetzte das Wort Ausländer mit Männer. Die Initiative ist zwar offensichtlich eine Parodie auf die SVP-Forderung, alle kriminellen Ausländer auszuschaffen, der Hintergrund der Aktion sei aber durchaus ernst gemeint. Immerhin sind statistisch die meisten kriminellen Männer. Die Ausschaffung aller kriminellen Männer ist nicht die erste politische Forderung von Christian Müllers Partei Freistaat Unteres Kleinbasel, kurz FUK. Vor 2 Jahren kandidierte Müller zum Beispiel schon für den Basler Regierungsrat. FUK will nicht als Spaßpartei verstanden werden. Karin Bachmann hat mit Christian Müller über die Hintergründe von FUK gesprochen und zuerst gefragt, ob die Unterschriftensammlung der Männerausschaffungsinitiative gut angelaufen sei.
Also wir haben jetzt schon einige Unterschriften zusammen. Aber es ist schon so, dass wir nicht eine große Organisation. Wir haben auch nicht viel Geld, so wie andere Parteien, die eine Massenbriefsendung in ihren Briefkasten machen kann. Wir hoffen ein bisschen darauf, dass die Leute, die das gut finden, selber auf die Straße gehen oder selber in ihrem Umfeld die Bögen herunterladen und dann Unterschriften sammeln.
Sie haben ja schon einige Ausführungen gemacht, wie man das dann umsetzen könnte, wenn jetzt diese Initiative angenommen würde. Wie würden Sie denn das umsetzen, alle kriminellen Männer auszuschaffen?
Also prinzipiell ist es nicht meine Aufgabe, das dann umzusetzen, sondern ich bin ja als Initiativverantwortlicher nur dazu da, eine Initiative zu lancieren. Umsetzen muss dann das Parlament.
Die Initiative lehnt ja ganz eindeutig an die Initiative der SVP, die die Ausschaffung aller krimineller Ausländer fordert. Mhm. Also Sie machen eigentlich eine Parodie auf die SVP. Oder wie ernst ist Ihnen Ihr Anliegen? Wie politisch ist eigentlich der Hintergrund dieser Aktion?
Der Hintergrund ist sehr politisch, weil die SVP macht eigentlich eine Parodie auf das Selbstverständnis der Schweiz, nicht wir. Wenn es der SVP wirklich um Sicherheit ginge, dann würde sie nicht kriminelle Ausländer ausschaffen wollen, sondern sie würde Männer ausschaffen. Aber das Problem ist halt, bei der SVP sind die meisten Mitglieder Männer, die wenigsten sind Ausländer, Ausländer sind nicht stimmberechtigt, haben keine Lobby und so werden sie einfach als Sündenböcke deklariert.
Sie gehören zum Freistaat Unteres Kleinbasel, also kurz FUK. Sie wurden auch schon in den Medien erwähnt, weil Sie eine riesen Wasserrutsche verlangten, eine Initiative lancierten für eine Wasserrutsche von der Brücke in den Rhein. Das tönt eigentlich auch etwas nach einer Spaßforderung. Wenn man aber jetzt Ihre Homepage anschaut von FUK, da trifft man auf ziemlich viele Forderungen aus einem eigentlich linken Politikspektrum. Also Sie fordern die Abschaffung der Armee, mehr ÖV, das Stimmrecht für alle. Eigentlich klingt es nicht nach Spaß, Ihre Forderung. Eigentlich klingt es eher nach einem Parteiprogramm. Sie sind aber eine ziemlich kleine Gruppierung. Wieso haben Sie sich denn entschieden, so klein zu agieren und sich nicht an einer bestehenden Partei anzuschließen?
Parteien sind träge und es wird oft auf Konsens gemacht. Man ist nicht so schnell in seinen Aktionen.
Eine weitere Forderung von Ihnen ist eigentlich die Loslösung von Basel zum Rest der rassistischen Schweiz. Wie ist dies gemeint?
Also wir wollen uns trennen von der rassistischen Westschweiz, ja. Weil ich finde, viele Volksentscheide der Restschweiz sind rassistisch motiviert.
Können Sie das etwas erläutern? Wie stellen Sie sich das vor?
Also so wie man neue Kantone machen kann, kann man auch ganze Kantone aus der Schweiz herauslösen, wenn das von einer Mehrheit der Bevölkerung gewünscht ist.
Soweit Christian Müller, Parteipräsident des Freistaat Unteres Kleinbasel, kurz FUK. Mehr Infos zu den Aktivitäten von FUK finden Sie online auf www.f-u-k.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute beehrt uns einmal mehr Rabe-Mitbegründer und Anwalt Willi Egloff. Er spricht in seinem Radioblog über die Themen Berner Kunstmuseum, Gurlitz-Sammlung und die Raubkunst aus der Nazizeit.
Das Kunstmuseum Bern erhält ein Weihnachtsgeschenk. Ein deutscher Kunsthändler hat ihm seine gesamte Sammlung vermacht. Rund 1600 Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und weitere Kunstwerke, die bisher in verschiedenen Privatwohnungen in München und in Salzburg versteckt waren, werden nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Erstaunlich am Ganzen sind insbesondere zwei Sachen. Einerseits, dass dieser Kunsthändler in seinem Testament ausgerechnet das Kunstmuseum Bern bedachte. Angeblich gab es nämlich zwischen diesem Herrn Gurlitt und dem Kunstmuseum Bern nie irgendwelche Kontakte. Es war zwar bekannt, dass er mit den deutschen Behörden Streit hatte und daher seine Sammlung nicht an ein deutsches Museum vererben wollte, aber warum Bern? Wir wissen es nicht. Erstaunlich ist andererseits, wie lange die zuständigen Gremien des Kunstmuseums Bern brauchten, um das Geschenk anzunehmen. Nach fast 6 Monaten stillem Brüten stellte sich der Präsident des Stiftungsrates, Christoph Schäublin, am Montag vor die Medien und verkündete mit Totengräbermiene, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, aber das Museum nehme das Erbe jetzt halt an. Freude über ein Geschenk sieht anders aus. Ich bin leider kein Kunsthändler, aber wenn ich einer wäre, würde ich einem solchen Museum sicher nie etwas schenken. Zum Glück ergriff an dieser Medienkonferenz auch noch der Erziehungsdirektor des Kantons Bern, Bernhard Pulver, das Wort. Wir erhalten eine historische Chance, meinte er und zeigte offen seine Freude. Während sich also die Leitung des Kunstmuseums in ihrem eigenen Fachgebiet als eine Versammlung von Kleinkrämern präsentiert, hat wenigstens der zuständige Regierungsrat kapiert, worum es denn überhaupt geht. Natürlich, in der Sammlung Gurlitt befinden sich aller Wahrscheinlichkeit nach eine größere Zahl von Werken, die Nazi-Raubgut sind. Es ist klar, dass diese Werke zurückgegeben werden müssen, soweit dies heute noch möglich ist. Das ist eine simple Frage der Gerechtigkeit und die Schweiz hat sich im sogenannten Washingtoner Abkommen von 1998 dazu verpflichtet. Dadurch, dass das Kunstmuseum Bern die Sammlung übernimmt, kann es dafür sorgen, dass dies auch tatsächlich geschieht. Es gibt in dieser Sammlung auch eine ganze Reihe von Werken, welche einmal in deutschen Museen hingen und von den Nazis als entartete Kunst daraus entfernt und verscherbelt wurden. Ob es richtig wäre, auch diese Werke zurückzugeben, ist weit weniger klar. Wichtig aber ist, dass diese Werke nicht in einer privaten Wohnung oder gar in einem Banktresor verschwinden, sondern dass sie der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Ob in Bern oder anderswo, ist sekundär. Und auch hier wird das Kunstmuseum Bern dafür sorgen können, dass dieser Zugang endlich wieder besteht. Es kommt keine Raubkunst über die Schwellen des Museums, hat Herr Schäublin an der erwähnten Medienkonferenz verkündet. Ach ja? Wie war das doch damals vor und während des Zweiten Weltkriegs? Die Schweiz war eine der ganz großen Drehscheiben für den Handel mit Raubkunst und mit sogenannt entarteter Kunst. Schweizer Kunsthändler verhökerten diese Ware im direkten oder indirekten Auftrag der deutschen Naziregierung in ganz großem Stil. Sind Sie ganz sicher, Herr Schäublin, dass nicht auch das eine oder andere Werk den Weg ins Kunstmuseum Bern gefunden hat? Und sind Sie ganz sicher, dass sich nicht vielleicht das eine oder andere dieser Kunstwerke noch immer dort befindet? Ist das Historische Museum Bern mit seinem vor mehr als 100 Jahren gestohlenen Ekeko wirklich das absolut einzige Schweizer Museum mit einem Raubkunstproblem? Bernhard Pulver hat recht. Das Geschenk von Herrn Gurlitt ist eine große Chance. Es ermöglicht, dass eine große Zahl wichtiger oder auch weniger wichtiger Kunstwerke für die Öffentlichkeit und die kunsthistorische Forschung wieder zugänglich werden. Und sie zwingt die Schweizer Kunstgeschichte und die Schweizer Politik dazu, sich ernsthaft mit der eigenen Vergangenheit und dem Thema Raubkunst zu befassen.
Das sagt Willi Egloff, der Anwalt und Rabe-Mitbegründer, macht für uns jeden vierten Freitag einen Radioblog. Die nächste akustische Kolumne gibt es heute in einer Woche. Dann wird jemand aus der Info-Redaktion etwas Persönliches verkünden.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 28. November auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir am Welt-AIDS-Tag mit einem Betroffenen. Beigetragen zu dieser Sendung hat Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.